Hallo und herzlich willkommen zurück im Lokschuppen, dem Podcast des SSV Lok Bernau. Nun ist auch die Saison der Pro-B-Mannschaft vorbei und die spannende Zeit der Offseason beginnt. Im Hintergrund wird schon ganz fleißig geackert, sodass wir in der nächsten Saison wieder spannende Spiele im Erwachsenen-, aber natürlich auch im Jugendbereich sehen werden. Und genau um diesen soll es hier heute gehen. Denn mit Christian Bartels sitzt heute der Headcoach des JBBL-Teams von der Kooperation mit Hermsdorf und Alba vor dem Mikrofon. Wir sprechen über seine Wurzeln in Bernau, was er von der Jugendarbeit im Norden Berlins hält und verraten auch ganz spannende Personalentscheidungen für die nächste Saison. Also, auf die Ohren, fertig, los! Ja, lieber Chris, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns in der Geschäftsstelle zu besuchen, in deiner alten Heimat in Bernau. Also herzlich willkommen im Lokschuppen.
Ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein.
Cool. Du warst ja die letzten Jahre in Hermsdorf hauptamtlicher Jugendtrainer hast aber trotzdem eine sehr direkte Bernau-Verbindung. Wie kommst du denn dazu? Wann bist du denn oder wann warst du denn mal in Bernau?
Also, wenigen wissen wahrscheinlich auch, dass ich ja aus Stuttgart quasi 96 mit meiner Familie nach Panketal gekommen bin und mit 10 habe ich angefangen. Also 2000 habe ich angefangen in Bernau. Für die wenigen bei Frau Bossmann, wer sie noch kennt, war damals unsere erste Trainerin und danach ging es dann weiter, U14 bei Jörg Metzdorf und bei Ingo Koch, also bei dem Gründungsmitglied und danach auch die Familie Güldner erlebt. Und dann war es, glaube ich, bis 2007 oder 2008 war ich dann als Spieler aktiv.
Und dann hast du auch hier als Trainer gearbeitet?
Ja, als Trainer. Ja, genau. Wann habe ich da angefangen? Ich glaube, 2005 war das.
Ah, okay.
Also. Doch relativ früh. Mhm. Die 95er waren es, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, waren es die 95er in der U12 damals. War eigentlich relativ witzig. Wir hatten Training. Das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, wir hatten bei Lars Training damals und Hans Pohlmann stand mit in der Halle. Und dann kam er rein und hat uns gefragt, ja, der Vorstand sucht wen, der die U12 mit irgendwie machen kann.
Und du hast nicht nach unten geguckt in dem Moment.
Ich habe in dem Moment nicht nach unten geguckt. Und so kam es dann zustande, dass ich quasi als 15-Jähriger angefangen habe, die erste Mannschaft zu übernehmen. Und ist natürlich was ganz anderes. Also als 15-Jähriger, wenn du selber noch aktiv Spieler bist, bist du als Jugendlicher quasi dann 11-Jährigen erstmal das Spiel näher zu bringen, ist natürlich schon so, dass das schon eine extrem große Herausforderung für mich gewesen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in diesem ersten Jahr extreme Hilfe hatte. Und da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Also von daher war es eine super Erfahrung und so kam es dann irgendwann ein Stück weit alles zusammen. Also ich habe das nochmal weitergemacht, habe ein Jahr Pause gemacht. Dann habe ich damals, wenn ich mich recht erinnere, mit Felix Schickowski, den da sicherlich auch einige noch kennen aus seiner aktiven Zeit in der Pro B, haben wir damals, glaube ich, nur 16 oder so gemacht.
Okay,
cool. Und da war ich aber, wenn ich mich nicht täusche, war ich so kurz vor meinem Abitursjahrgang. Und danach ging es dann für mich quasi weiter.
Und dann bist du ja irgendwann zu Hermsdorf dann gewechselt.
Genau, ne? Ich bin dann 2010 nach meinem Abi mich zu Hermsdorf gewechselt, habe da mein FSJ gemacht.
Also als Spieler oder als Trainer bist du gewechselt? Hast du auch als Spieler noch?
Als Spieler hatte ich überlegt, weil ich da ja schon quasi dann so 1 bis 2 Jahre nicht mehr aktiv war. Ja. Da war auch damals die Überlegung, dass ich nochmal selber irgendwie was mache. Aber innerhalb des FSJs hatte ich dann von heute auf gleich, glaube ich, 4 Mannschaften im Spielbetrieb. Da war dann abends nicht mehr daran zu denken.
Okay.
Was natürlich, wo ich ehrlich sagen muss, worüber ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ich natürlich direkt im FSJ damals die Möglichkeit hatte, in der JBBL mitzuarbeiten. Wir hatten ja damals schon mal eine JBBL, noch unter dem Namen Team Berlin Nord.
Mit den Weddinger Wieseln
zusammen. Genau, mit Weddinger und mit Baskets. Genau. Mhm. Und das war natürlich für mich eine super Erfahrung. Mhm. Ja, und habe auch in diesem Jahr extrem viel gelernt. Und habe dann nach und nach immer mehr Chancen bekommen, mich zu entwickeln. Dann mit U14 relativ früh weitergemacht und habe jetzt in den letzten Jahren von den Minis bis zu den Herren männlich sowie weiblich dann auch alles durch. Also auch die Damenmannschaft, die Mädels, 2, 3 Jahre, glaube ich, war es. Und für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, insbesondere jetzt in den letzten beiden Jahren mit JBBL, bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall.
Und du hast ja auch parallel den Sport studiert, ne? Genau. Im dualen Sport. Wie lief das ab?
Das war es so, dass ich über einen damaligen Kumpel dazu gekommen bin, der da auch studiert hat, im Jahrgang über mir. Und für mich stellte sich dann nach dem FSJ die Frage, ja, wie soll es weitergehen? Und für mich war aber trotzdem immer klar, naja, komm, also studieren will ich schon. Und dann war es für mich naheliegend, das halt miteinander zu verbinden, die Möglichkeit zu haben, auf der einen Seite ein Sportstudium zu absolvieren und auf der anderen Seite weiterhin im Verein zu arbeiten. War natürlich ideal und auch dafür muss ich sagen, dass ich die Chance überhaupt bekommen habe, bin ich definitiv sehr, sehr dankbar.
Hm. Ja, das ist doch cool. Also hast du eigentlich dein Leben lang als Basketballtrainer jetzt gearbeitet, beruflich und deine Brötchen verdient, ne? Oder hast du auch mal anderweitig?
Nee, man kann es schon genauso ausdrücken. Also relativ früh war für mich klar, durch die Erfahrung, die ich in den ersten beiden Jahren sammeln durfte, dass es für mich in die Richtung hingehen soll. Mhm. Ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, für jemand, der jetzt nicht aktiv auf einem gewissen Niveau Spieler gewesen ist, natürlich härter. Und du musst schon härter arbeiten als natürlich die, die irgendwie eine Profikarriere aufzuweisen haben, ist ganz klar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ja, das möchte ich machen, dahin soll mein Weg gehen. Und
Das ist ja cool. Ich finde es ja immer spannend, dass so Kleinigkeiten, wie du vorhin meintest, da kam jemand in die Halle und die suchen einen Trainer, ne? Und du hast halt nicht nach oben, nach unten geguckt und schon dein Leben lang machst du jetzt diesen Beruf, weil du da nicht nach unten geguckt hast.
Ja, so kann es ja manchmal gehen. Ne? Aber ist doch, an der falschen Stelle gemeldet und schwuppsiwupps.
Ja, oder an der richtigen.
Oder an der richtigen. Sieht,
ne? Also ist ja schön, dass du da dabei geblieben bist. Für alle, die dich nicht so kennen und in der Halle erlebt haben. Also ich weiß es, ich kenne dich, aber für die anderen vielleicht so, was bist du denn für ein Trainertyp?
Und bist also, du so der Ruhige? Wenn ich jetzt in unserem Gespräch sagen würde, dass ich ein ruhiger Coach bin, ich glaube, dann klingelt nach unserem Podcast permanent das Telefon, nicht nur von Spielern, sondern auch Trainerkollegen und Schiedsrichter, die mich alle fragen, was war da mit dir los? Nee, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, gehöre ich, glaube ich, zu denjenigen, die, wenn ich in der Halle bin, die man hört.
Mhm, genau.
Um es mal nett auszudrücken, man hört mich.
Also da, das ist auch für dich, also du fühlst dich so wohl oder spielst du auch mal mit den Emotionen, also dass man schon klar einmal, also ich habe dich auch schon leise erlebt, aber da war es dann meistens so, dass es nicht so lief, wie geplant im Spiel, ne? Dass es so eine Art Depression schon war, eine kleine Spieltagsdepression. Aber du brauchst es einfach, um auch dabei zu sein, um die Jungs zu pushen oder die Mädels.
Also ich glaube schon, dass es einfach eine Menge damit zu tun hat, dass ihnen das Gefühl zu geben, halt zu jeder Zeit, während sie auf dem Feld sind, halt da zu sein.
Präsenz zu haben.
Dass sie halt wissen, okay, da ist jemand, der hinter ihnen steht. Und das war für mich schon immer recht wichtig. Und man merkt es dann auch sofort, also was du gerade angesprochen hast, in den Momenten, wo ich dann schon versucht habe, mich mal ein bisschen zurückzunehmen, hast du schon recht. Das war dann teilweise auch der Zeitpunkt, wo sicherlich ein bisschen Unsicherheit herrschte auf dem Feld bei dem einen oder anderen Spieler, wo ich dann ganz genau gemerkt habe, okay, nee, du kannst sie jetzt nicht alleine lassen, du musst da wieder Feuer und Flamme sein, egal ob du nach dem Spiel keine Stimme mehr hast oder nicht, ist erstmal unrelevant. Wenn das ist, was den Spielern in dem Moment hilft, diese Sicherheit auf dem Feld, dann war ich dazu immer gerne bereit. Jetzt kann ich natürlich sagen, würde ich mich an manchen Stellen da ein bisschen anders verhalten. Ich glaube, auf langere Sicht halte ich das auch nicht durch, 40 Minuten immer permanent durchzubrüllen. Von daher ist es mir ein Anliegen, da jetzt einen gesunden Mix zu finden, also die auch mal selber was machen zu lassen. Und trotz alledem ihnen das Gefühl zu geben, dass da jemand da ist, der sie zu jeder Zeit auf dem Feld unterstützt und der sie halt auch Fehler machen lässt.
Hm. Ja, das ist ja, ne? Man kann sich als Trainer, man darf sich als Trainer ja sogar weiterentwickeln und gucken, ne? Und reflektieren, was macht Sinn.
Man sollte es,
genau, ja. Fall, und das ist ja das, was man ja auch bei dir gesehen hat in deiner Trainerkarriere, dass du dich da immer wieder weiterentwickelt hast und warst ja die letzten zwei Jahre jetzt auch Head Coach des Kooperations-JBBL-Teams von Hermsdorf, Bernau und Alba. Ne? Und da seid ihr in der ersten Saison ja dann auch gleich in die Playoffs gekommen. War das denn so von vornherein so ein Ziel, die Playoffs zu schaffen, oder war das schon eine Überraschung für so ein junges, neu zusammengewürfeltes Team?
Naja, eine Überraschung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, gerade wenn man den 04er, den 05er Jahrgang bei beiden Vereinen jetzt zusammennimmt, da wusste man schon, was man hat. Ja, und auch den Vergleich zu anderen Teams in Berlin, in unserer Berliner Gruppe, man wusste schon irgendwie, wo man sich einordnet. Ja, und natürlich hat man von vornherein schon darauf geliebäugelt, sofort in der Vorrunde dann sich auch für die ersten drei zu qualifizieren, also unter die ersten drei zu kommen und sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Das ist uns leider nicht geglückt, weil wir dann doch am ersten Spieltag, glaube ich, alle super nervös gewesen sind. War ja für die Jungs teilweise auch ihr erstes wirkliches Jahr. Für mich als Head Coach war es mein erstes Spiel. Und ich glaube, dass ein Stück weit Nervosität schon dazu geführt hat, obwohl wir, die Friedenauer werden es mir jetzt sicherlich übel nehmen, aber zu dem Zeitpunkt über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen sind. Und ja, dann war für uns klar, okay, nächstes Ziel war ja gleich Doppelspieltag, erstes Heimspiel in Bernau gegen Charlottenburg und viele hatten aber noch das Spiel vom Vortag im Kopf. Und dann war klar, nee, wir müssen jetzt unsere Ziele neu ausrichten. Nach dem ersten Spieltag ist es vermeintlich entschieden, weil man, wie gesagt, wusste, wie so die Teams einzuschätzen sind. Aber wir haben halt einfach weitergemacht. Und das muss man dem Team auch hoch anrechnen, am ersten Spieltag vermeintlich die Vorrunde verloren zu haben, obwohl sie sich am letzten Spieltag entschieden hat. Also mit ein bisschen Schützenhelfer. Wir haben dann, glaube ich, am dritten Spieltag in einem wirklich sehr, sehr intensiven Spiel in Lichterfelde, glaube ich, mit einem geschlagen, was kaum einer erwartet hatte. Und dann war halt wieder dieser Aufwand da. Dann wusste jeder, okay, es kann sich am letzten Spieltag so zutragen mit ein bisschen Schützenhilfe, die wir nicht bekommen haben. Dann war für uns klar, okay, es geht runter in die Relegation. Aber ab dem Zeitpunkt war die Ausgangslage einfach so gut, weil wir halt nur Siege mitgenommen haben im Berliner Vergleich. Das ganz klar war, okay, jetzt unter die ersten beiden kommen und dann doch noch Playoff spielen. Und das ist uns letztendlich gelungen. Also dann, ich glaube, wir haben ein Spiel verloren damals in der Zwischenrunde. Ja, das war in Dresden. Da muss man auch im Nachhinein betrachten, da ging es uns, glaube ich, schon zu gut. Wir hatten einfach zu viele Spiele gewonnen. Und dachten, glaube ich, ja, jetzt fahren wir nach Dresden und die putzen wir locker. Weil die zu dem Zeitpunkt da irgendwo, glaube ich, 2 oder 3 Siege bis dato hatten und natürlich mit Oberwasser nach Dresden gefahren. Dann haben sie uns aber erstmal die Leviten gelesen. War auch echt dankbar, diese Niederlage mitzunehmen. Und dann waren wir dadurch gestärkt. Und also abschließend zu der Saison muss man sagen, was die Jungs im ersten Playoff-Spiel in Hagen geleistet haben, war einfach grandios. Also ich glaube, wir sind mit einem 9-Mann-Kader dahin gefahren. Verletzungsgeschwächt ohne Ende. Hagen war der große Favorit und das Spiel hat sich entschieden in den letzten 6 Minuten und wir waren das ganze Spiel über auf Schlagdistanz. Also wenn uns nicht die Luft hinten raus ausgegangen wäre, mit einem bestbesetzten Kader hätten wir auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, da vielleicht bis zum letzten Angriff das Spiel eng zu halten. Und aufgrund dessen haben wir natürlich alle diesem Rückspiel in Bernau entgegengefiebert. Gut, wie wir dann wissen, kam es halt anders. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, war die erste Saison super erfolgreich. Jetzt in der zweiten Saison hatte man sich natürlich schon ein bisschen mehr ausgemalt, lief auch da nicht immer optimal. Dass dann im November vergangenen Jahres die Saison abgebrochen wurde, war natürlich auch erstmal für alle ein Schock. Also wir wussten am letzten Spieltag dann, was wir auch unglücklicherweise ja verloren haben, gegen Higher Level im Halbspiel, dass wir nochmal in die Relegation müssen, sollten wir irgendwie wieder anfangen. Aber keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wann es wirklich losgeht. Wir dachten, ja, okay, wir machen jetzt den Dezember, machen wir Pause und dann geht es im Januar wieder los. Aber gut, dann kam ja alles anders. Und von daher muss man sagen, Hut ab an die Jungs. Also dass sie seit November sich 3 bis 4 Mal die Woche Zoom-Meeting geben mit Athletik, obwohl man ja irgendwie gemeinsam ist, ist doch irgendwie jeder für sich alleine. Und dass sie mal weiterhin noch so tapfer dabei sind, da muss man ihnen echt ein großes Lob zollen, definitiv.
Nee, das ist schon wirklich toll.
Nicht einfach für alle und vor allem, es ersetzt es halt nicht. Also ein Zoom-Meeting ist ja schön, athletisch was zu machen und sich fit zu halten, aber letztendlich ersetzt es ja nicht die eigentliche Arbeit in der Halle oder dieses eigentliche Spielen, worum es ja in dem Alter geht, oder diesen Wettkampf suchen. Nicht nur im Training, sondern logischerweise dann noch am Wochenende im Spielen. Das merkt man schon. Das ist schon eine harte Zeit, glaube ich. Nicht nur für die Jungs, sondern auch für uns Coaches, alle, wie wir in dem Bereich arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hart.
Aber wir vermissen es alle wieder, den stickigen Hallenduft, ne? Fall, mal ein bisschen schön genießen zu können. Auch diese soziale Komponente, ne, die du gerade angesprochen hast, ist für die Kinder und die Jugendlichen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Mal ein bisschen rumzuflaxen, mal einen Spaß zu haben, mal andere zu sehen, mal ein bisschen. Ne? Also das ist halt, ja, also drücken wir mal die Daumen, dass es dann demnächst besser wird. Also wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass es eine Kooperation aus 3 Vereinen ist. Wie groß war denn deine Herausforderung, nicht mit deinen eigenen Spielern sozusagen zu arbeiten, die du über die Jahre entwickelt hast oder ein Verein entwickelt hat, sondern jeder kommt 3 verschiedene Vereine mit 3 verschiedenen Handschriften zusammen, und es ist ja für dich als Head Coach ja schon noch mal was ganz Besonderes, denn auch wirklich was zu kreieren, was eine Gemeinsamkeit hat, ne?
Also der Vorteil war natürlich bei uns, dass wir im ersten Jahr gerade die jüngeren Spieler des Jahrgangs 2005 mit Adrian und Justus hatten wir ja schon in der U14 dabei. Die waren da ja schon ein Jahr bei uns und haben schon ein Jahr zusammen mit den Hermsdorfer 05ern dann spielen können. Und die 04er, die dann von Alba dazu kamen, die kannte ich natürlich auch irgendwo. Also,
Ich habe die auch schon gesehen,
mit den älteren Jahrgängen haben wir schon oft genug gegeneinander gespielt. Das heißt, so diese Berührungspunkte hatte man schon. Und ich glaube, was der große Vorteil ist, dass alle 3 Vereine im Bereich der U14 denselben Basketball spielen.
Mhm, okay.
Ja, und das macht es natürlich dann einfach. Also wenn alle darauf gewillt sind, schnellen Basketball zu spielen, viel Fastbreak, aggressiv zu verteidigen, viel darauf Wert legen, den Ball zu bewegen, sich selbst zu bewegen, ja, Penetrate and Kick für jemand anders kreieren und ohne sich jetzt darauf zu versteifen, Setplay zu spielen mit Pick and Roll noch und nöcher, haben alle 3 Vereine nicht gemacht bis zu dem Alter, machen sie heute noch nicht, und das ist natürlich dann relativ einfach gewesen, die spielerische Komponente zusammenzufügen. Und es war, ging eher darum zu schauen, dass sich die Jungs untereinander grün werden. Mhm. Wenn du halt jahrelang nie mit irgendwem anders in Berührung gekommen bist und jetzt auf dem Niveau zusammenspielen musst, dann ist es natürlich schon ein großer Faktor, der damit reinspielt. Und da muss man sagen, je länger die Saison ging, desto besser hat es funktioniert. Und ich glaube, deswegen waren wir auch passend dann zu den Playoffs schon auf einem Niveau, wo man sagt, ja, da hätte man mit ein bisschen Glück schon die erste Runde vielleicht als Underdog überleben können. Mhm. Und ja, jetzt gerade im zweiten Jahr war der Stamm ein bisschen anders verteilt. Waren, glaube ich, jetzt auch von Alba-Seite auch ein paar 06er, ein paar jüngere Spieler dabei, wieder auf Bernauer Hermsdorfer Seite, kannten sich die Jungs schon, weil die auch schon mal bei einem Turnier zusammengespielt haben, was natürlich das Ganze wieder einfacher macht. Die 05er ohnehin kennen sich eh alle seit Jahren aufgrund dieser U14-Saison. Und ja, von daher war das wieder der einfache Part, auch spielerisch sie auf einen Nenner zu bringen. Hatten wir dadurch, dass wir noch ein bisschen mehr Größe hatten, natürlich ein paar andere Optionen, die wir versucht haben, da in die Wege zu leiten, und hätten sicherlich, je länger die Saison gelaufen wäre, da auch mehr und mehr Aspekte ins Spiel mit einbinden können, aber da wurde uns ja dann leider ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, aber es sieht ja so aus, als wenn halt wir ja, also es sieht nicht so aus, sondern wir werden ja nächstes Jahr auf jeden Fall einen JBL-Platz jetzt dann bekommen, ne? Es bleibt ja sozusagen alles beim Alten, von den Startrechten her, ne? Ja. Also dementsprechend, ja, also ab Häkchen dran und mal gucken, was uns die nächste Saison...
Ich denke auch, also unabhängig jetzt davon, in beiden Jahren hätten wir kein Problem gehabt, die Klasse zu halten, auf keinen Fall.
Nee, wie ist so deine Meinung zu dieser Kooperation Hermsdorf-Alba-Bernau? Also die wurde ja von dir jetzt auch 2 Jahre gelebt. Was ist so deine Meinung dazu?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Also sowohl für Bernau als Standort, als auch Hermsdorf als Standort, dieses Programm JBBL zu haben. Ja, also auch den Kindern die Möglichkeit geben, dann sich auf einem guten und auf einem hohen Niveau messen zu können. Und es ist einfach eine riesengroße Erfahrung. Natürlich spielt da auch mehr Aufwand eine Rolle für alle Beteiligten, also nicht nur für die Kinder oder für die Coaches, sondern auch das, was im Hintergrund passiert, ist natürlich ein immenser Aufwand. Ja, nicht zu vergleichen mit einem normalen Heimspiel im Brandenburger oder im Berliner Spielbetrieb. Ja, allein weil du schon beim Kampfgericht mehr Leute brauchst. Du musst dir überlegen, Video aufnehmen. Genau, das ist natürlich ein immenser Aufwand. Aber ich denke, dass wir das in den letzten beiden Jahren echt gut hingekriegt haben. Jetzt steht da ein Team, das sich eingespielt hat, wo man auch sicherlich schon viele Leute gefunden hat, die einen da unterstützen. wo man nichtsdestotrotz immer noch dankbar ist, dass sich natürlich noch ein paar mehr finden, dieses Programm weiter oder die Kooperation weiter leben wollen, so wie wir es bisher getan haben. Und ich denke, dass man da auf einem guten Weg ist. Hm. Ja, und wir werden sehen, was jetzt die nächsten Jahre dann bringen und wie es da weitergeht.
Ja, nee, schön. Also hast du denn eigentlich mal einen Livestream der Bernauer Mannschaft gesehen in der Pro B?
Den habe ich gesehen, ja. Ich habe dich und Heidi gesehen.
Ja. Und was sagst du so zum Team? Also nicht zum Livestream-Team, sondern vielleicht zum Team.
Livestream-Team war natürlich grandios. Ja, also, da brauchen wir nicht aber auch, nee, also zu dem Team muss man sagen, also für die ist sicherlich, haben ja einige das jetzt auch länger das Team ja immer über ein paar Jahre schon gesehen. Dafür, dass sie von Jahr zu Jahr jünger werden, muss man sagen, Hut ab. Hm. Also mit so einer jungen Truppe die Liga zu halten in der Pro B ist jetzt auch kein Kinderspiel.
Aha.
Ja, und da gehört es dann auch einfach dazu, ja, sie dürfen halt ihre Fehler machen auf dem Niveau. Es ist einkalkuliert und von daher muss man sagen, haben sich ja doch sehr gut geschlagen. Viele enge, knappe Spiele auch dabei gewesen, wo sie unglücklich mal verloren haben. Von daher glaube ich, und da werden sicherlich andere meiner Meinung sein, war es eine gelungene Saison. Mhm. Nach oben ist natürlich immer schön, mehr, aber...
Ja, da kam ja dies ja wirklich alles zusammen. Da kam ja alles zusammen, was zusammenkommen, also nicht kurz zusammenkommen sollte. Also in der Hinsicht sind wir da auch, glaube ich, alle auch aus Bernauer Sicht soweit zufrieden. Vor allem mit der Entwicklung von vielen jungen Spielern, ne? Die sich ja auch im Laufe der Saison dann einfach auch ins Positive entwickelt haben. Ja, zum Ende dieser Saison wirst du ja Hermsdorf auf eigenen Wunsch verlassen, nach 10, 11 Jahren jetzt, ne?
Nach zehn Jahren.
Tja, wo es hingeht, darfst du ja nicht so richtig sagen, aber ich habe versucht jetzt schon alles so ein bisschen rauszukitzeln mit allen psychologischen Tricks, aber du bist ja so hartnäckig. Aber sag mal, Basketball bleibt's?
Also Basketball wird es definitiv bleiben, aber ja, da...
Mehr
muss, ich, muss ich mich noch bedeckt halten. Oder?
Ja. Aber es ist doch schön, dass du dem Basketball erstmal treu bleibst. Ja. Und dann sind wir ganz gespannt, wo es denn hingeht. Ja, unser Mannschaftskapitän der Pro-B-Mannschaft, unser Routinier und der erfahrenste Hase da, Dan Opland, ja, wird ja das JBBL-Team als Headcoach übernehmen. Konntest du da mit ihm schon mal sprechen und so ein bisschen deinen Nachfolger so ein bisschen einarbeiten, wer da wo auf ihn wartet?
Also noch kam er nicht dazu. Ich glaube, er hat sich jetzt in den letzten Wochen auch nicht wirklich ergeben. Ich meine, Dan war jetzt bis vor einer Woche noch aktiv in der Saison. Ich denke, dass jetzt in den kommenden Wochen sich sicherlich dafür ein Termin ergibt, wo wir dann mal beide das Gespräch suchen, wo ich mich auch freue, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich denke, dass die Verantwortlichen eine gute Lösung gefunden haben.
Mhm.
Also ich glaube, dass Dan alleine aufgrund seiner langen Profikarriere den Jugendlichen auf dem Niveau super viel mitgeben kann. Und vor allem ihnen halt dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, wenn es darum geht, sich Tipps abzuholen, was dann alles vonnöten ist, um eine eventuelle Profikarriere einzuschlagen.
Mhm.
Und als Leuchtturm ist natürlich so, muss man ganz ehrlich sagen, bindet auch nochmal mehr JBBL und Pro-B-Mannschaft an. Also es hat definitiv seine Vorteile auf jeden Fall. Klar.
Ja, und er ist vom Typ her, ich durfte ja durch den Livestream und andere Sachen jetzt schon öfter mit ihm Kontakt haben, er ist einfach auch ein saugeiler Typ. Also da können sich die Jungs drauf freuen, ein toller Mensch einfach und was du schon sagst, mit so viel Erfahrung auch, ne? Also gerade aus dem Praxisbereich her, also da kann er, sagen wir, dein Erbe weiterbringen, ne? Also das, was du aufgebaut hast, kann er da weiter bearbeiten und da freuen wir uns auch drauf, dass es geklappt hat. Du hast ja sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche zu besseren Basketballern gemacht. Wir haben es ja gesagt, seit deinem 15. Lebensjahr bist du ja da aktiv in der Halle. Hast du denn für unsere jungen Zuschauer, ja, die es ja definitiv geben gibt, so 2, 3 Tipps, wie sie so basketballerisch oder auch menschlich, wenn du so, ja, aber basketballerisch vor allem also aufs nächste Level kommen?
Ist natürlich jetzt schwierig, da irgendwie eine Wunderformel.
Warum hast du die nicht?
eine Wunderformel rauszuhauen. Ich würde mir wünschen, wenn es so einfach wäre, aber. Nee, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sagt immer so schön trainieren, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Mädchen und Jungs verstehen, dass Training nicht nur die eigentliche Zeit umfasst, die der Trainer mit dir in der Halle steht. Wenn 90 Minuten Training ist, dann geht das Training erst los, wenn gepfiffen wird, sondern Training geht auf dem Niveau schon los, wenn du in die Halle kommst. Mhm. Du ziehst dich um, bist ready und 10 Minuten vorher hast du ja immer die Möglichkeit, selber an dir irgendwie was zu arbeiten.
Mhm.
Ja, und wenn ich halt weiß, im letzten Spiel war meine Freiwurfquote unterirdisch, dann nutze ich die Zeit, arbeite daran. Und ich denke einfach, dass viel auch davon ausgeht, wie viel Basketball man konsumiert. Und da meine ich jetzt nicht die NBA, sondern wie viel BBL schaue ich mir selber an oder wie viel Pro-B-Spiele schaue ich mir selber an. Da sind ja die Voraussetzungen ideal. Und gerade jetzt, wenn man so ein junges Team in der Pro-B hat, es ist noch greifbarer, einfach zu gucken, naja, was kann der denn? Was macht der denn? Was macht der gut? Ja, und sich da vielleicht das ein oder andere abzuholen. Und ich denke, dass wenn die Jungs Zeit haben, dann geben sie dafür, da sind sie dafür immer offen, vielleicht den einen oder anderen Ratschlag auch direkt mal loszuwerden, bevor sie die Halle verlassen. Also einfach da zu versuchen, eine Menge von denen abzugucken. Und sich vor allem nicht scheuen, die Coaches zu fragen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und an denen dann versuchen zu arbeiten und bei allem den Spaß und die Leidenschaft am Basketball nicht zu verlieren. Egal auf welchem Niveau, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, dass man einfach die Begeisterung und die Leidenschaft zum Basketball, solange man die Sportart ausübt, einfach lebt.
Ja. Ja, super, das ist ein schönes Abschiedswort, also auf Thema Leidenschaft. Also ja, du hast ja leidenschaftlich die Kooperation vorangebracht die letzten 2 Jahre. Also vielen, vielen Dank ja, für deine Arbeit, auch für die Bernauer Jungs und für uns hier in der Kooperation. Ich wünsche dir ja, alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht und ja, bleib gesund in den verrückten Zeiten und wir werden dich weiter beobachten und verfolgen und wünschen dir viele, viele, viele Siege, knappe, schöne Spiele. Ja, also danke, dass du hier warst.
Danke, das gerne.
Wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, meldet euch doch gern mit einem kleinen Feedback bei uns oder spendet ein paar Euro für die Jugendarbeit des SSV Lok Bernau. Mehr Infos dazu, wie immer, auf unserer Webseite. Ihr könnt euch auch schon auf die nächsten Podcast-Folgen freuen, denn da warten einige Kracher auf euch. Unter anderem wird demnächst unser neuer JBBL-Coach und Pro-B-Kapitän Dan Obland vor diesem Mikrofon hier sitzen. Danke euch fürs Zuhören und vielen Dank an alle Partner und Sponsoren, die die letzte Saison mit allen Herausforderungen der heutigen Zeit überhaupt möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit euch. Also, liebe Grüße, euer Marco.